HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Ganz egal, ob Sie winzig sind wie ein Reiskorn oder Handteller groß und ziemlich haarig, Peter Jäger faszinieren alle Arten von Spinnen und vor allem zieht er immer wieder los, um neue Arten zu entdecken. Weltweit. Peter Jäger ist einer der bekanntesten deutschen Spinnenforscher und er leitet das Spinnenarchiv im Frankfurter Senckenberg-Museum, wo 500.000 Exemplare lagern, eingelegt in Alkohol. Lebendig sind sie dem Spinnenexperten aber wesentlich lieber, denn wenn es keine Spinnen mehr gäbe, dann müssten wir alle mit Insektenschutzmasken herumlaufen, sagt er. So nützlich sind Spinnen für uns Menschen, auch wenn Sie jetzt denken, igitt. Warum er über Spinnen forscht, wie er sie aufspürt und was er so faszinierend findet an diesen Tierchen, das erzählt uns Peter Jäger jetzt in HR Info, das Interview. Peter Jäger, viele Menschen finden ja Spinnen eklig, Sie nicht. Das ist bei Ihnen ganz anders. Wenn Sie eine Spinne sehen, dann kriegen Sie leuchtende Augen. Warum ticken Sie anders?
Naja, warum ich gerade anders ticke, kann ich nicht sagen. Ich kann mich erinnern, wann es angefangen hat mit dem Leuchten. Das war, als ich so 4,5, 5 Jahre alt war. Da habe ich bei der Nachbarhecke Kreuzspinnen gesehen und ich habe mich wie alle Kinder dafür interessiert, also mal zu schauen, was machen die, mal was reinzuwerfen oder so. Auf der anderen Seite bin ich irgendwie dabei geblieben.
Aber selbst als Kind ist es doch, glaube ich, nicht so faszinierend. Eine Spinne macht ja gar nicht so viel. Die sind ja auch, die meisten von ihnen sind ja auch nachtaktiv.
Ja, das ist schon grundsätzlich richtig. Es sind ja so viele Fallensteller dabei, die einfach auch ein Leben lang lauern, wenn man so will. Mhm. Also die Aktivitätsspanne, sage ich mal, ist gar nicht so groß. Aber gerade das macht vielleicht auch den Reiz aus, mal so eine Spinne herauszukitzeln und dann mal zu gucken, was sie macht.
Also ich verstehe, zudem, Sie haben sie gepiesackt.
Nein, ich habe sie gefüttert immerhin. Also das ist ja eigentlich was Positives. Zudem muss ich sagen, dass ich damals eine Sonnenallergie hatte. Und dann kommt man ja leicht schon in dieses nachtaktive Schema rein. Und dann habe ich tatsächlich Spinnen zu Hause gehalten, in Gurkengläsern erst, dann konnte ich mir mein erstes Terrarium leisten, dann bekam ich so mit 15 meine erste Vogelspinne und das waren natürlich dann ganz besondere Sachen.
Heute sind Sie einer der bekanntesten deutschen Spinnenforscher und Herr über 500.000 Spinnen, die eingelegt in Alkohol im Archiv lagern im Frankfurter Senckenberg-Museum. Die haben Sie aber nicht alle selbst gefangen, oder?
Nein, also das Senckenberg-Museum ist ja etwas älter. Es wird in, ich glaube, 3 Jahren, 200 Jahre alt. Mit dem Alter kann
und
ich nicht
seit mithalten. Beginn an sammeln die Spinnen?
Nicht ganz. Also die ersten Spinnen sind zu uns gekommen, so 1833. Die waren dann auch schon sicherlich vorher gesammelt, so von 1800 oder so. Aber ja, ist eine beträchtliche Spanne.
Und ein paar hundert Exemplare davon haben Sie aber schon selber gefangen, so 280.
Naja, 280 Arten habe ich selber beschrieben, aber ich habe sicherlich mehr Arten bzw. Exemplare gesammelt. Das herauszufinden, wird noch einige Generationen dauern. Das ist ja immer wieder so, wenn man auf eine Expedition geht, wie jetzt zum Beispiel nach Myanmar, da sammelt man sehr, sehr viel Spinnen bzw. auch Milben, Spinnentiere, Tausendfüße, alles das, was in meine Kuration sozusagen fällt beim Senckenberg. Und man kann das Wenigste eigentlich direkt im Feld bestimmen. Wir sagen ansprechen, mit Namen ansprechen.
Ja? Das heißt, also, Sie nehmen erstmal alles mit, was Sie finden?
Wir müssen alles mitnehmen, denn nur das Mikroskop eröffnet dann letztendlich den Schlüssel, um zu sagen, was ist es für genau für eine Art, für eine Gattung und so weiter.
Im Mai waren Sie, wie Sie gerade gesagt haben, in Myanmar und dann später auch in Thailand. Und Sie haben wieder einige Spinnen mitgebracht, natürlich, die Sie jetzt erstmal irgendwie einsortieren müssen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie auf Jagd gehen? Legen Sie sich auf Lauer? Laufen Sie mit einem Kescher durch die Gegend oder was passiert da?
Also wenn man jetzt den Schmetterlingskescher vom Eddie Arendt aus den Winnetou-Filmen...
Den habe ich mir jetzt gerade vorgestellt.
Ich dachte es mir. Das ist so das typische Bild. Im Prinzip geht das auch. Also wir haben dann kein Schmetterlingsnetz, sondern einen Streifkescher. Das ist etwas härterer Stoff, mit dem man wirklich durch die Vegetation schlagen kann, sodass die Tiere, nicht nur Spinnen natürlich, dann in dieses Netz hereinfallen. Und dann sortieren wir das aus, was wir brauchen, also die Spinnen in dem Fall. Auf der anderen Seite auf die Lauer legen, ja, das wäre, ich sag mal, ein schlechter Kosten-Nutzen-Faktor. Würde ich sagen. Da muss man überlegen, dass es Arbeitszeit ist, man ist da hingeflogen, man will natürlich auch ein bisschen was mitnehmen. Das heißt wiederum, wir machen manchmal Sichtfang, das heißt wir laufen vor allen Dingen nachts, Sie haben schon erwähnt, es gibt viele nachtaktive Spinnen, nachts durch den Dschungel haben eine Stirnleuchte auf und viele Spinnen haben Augen, die das Licht widerspiegeln, sodass wir dann also sehr punktgenau dann, ist sehr schön, es glitzert wie kleine Diamanten auf dem Urwaldboden. Es sieht sehr, sehr hübsch aus, Sie müssen unbedingt mal mitkommen.
Ich finde finde die Knopfaugen der Spinne ja auch sehr hübsch. Alles ja. andere weniger. Also die Beinchen und das Haarige behagt mir nicht so.
Naja, gut. Dann wäre aber der Nachtfang auf jeden Fall das Richtige für Sie, wenn die kleinen Diamanten dort schimmern. Das ist die eine Methode. Zum anderen sieben wir zum Beispiel Laub durch. Das heißt, wir nehmen Laub auf in ein sogenanntes Käfersieb. Das heißt nun mal so, es könnte jetzt auch Spinnensieb heißen. Und da ist ein Gitter mit bestimmter Maschenweite und dort fallen eben nur die kleinen Erdpartikel beziehungsweise eben auch Tiere durch. Das wird dann auf ein weißes Tuch entleert und dann kann man sich so meditativ eine halbe bis eine Stunde darin versinken, diese kleinen Organismen, die dann herweglaufen auf dem Tuch, dann aufzunehmen und in Alkohol zu versenken. Das ist dann natürlich das Medium, wo wir sie dann hier nach Deutschland transportieren.
Das heißt also, man fängt sie dann letztendlich mit dem Finger?
Nee, wir haben Pinzetten, wir haben verschiedene Pinzetten. Diese ganz kleinen Tiere nimmt man mit Federstahlpinzetten auf, also so Stahl, der so ein bisschen nachgibt und eben das Tier da nicht zerquetscht. Man muss sich vorstellen, ich bin ja wahrscheinlich etwas berühmt dafür, dass ich große Spinnen gefangen habe.
Was war Ihre größte?
Die Heteropoda Maxima hatte bis zu 30 cm Beinspannweite.
Die möchte ich nicht unbedingt treffen.
Aber jetzt kommen wir nochmal zum Federstahl kurz zurück, denn die kleinste Spinne, die ich gefangen habe, war 0,63 mm.
Sieht man kaum.
Die würde erstmal jemand vielleicht, der nicht so ganz bewandert ist, für ein Sandkorn halten oder so. Aber wenn man dann genauer hinguckt, auch Milben sind natürlich so klein, dann weiß man, dass man dann eben auch vorsichtig mit diesen Federstahlpinzetten solche Tiere aufnehmen kann.
Und mit den Fingern einfach zuzugreifen, das wäre ja auch im Zweifel viel zu gefährlich, weil man weiß ja gar nicht, trifft man vielleicht auf ein giftiges Exemplar und das beißt dann zu?
Ja, also grundsätzlich nehme ich natürlich die größeren Spinnen auch mit Fingern auf, weil die einfach viel handlicher dann sind.
Wie gefährlich ist das denn mit dem Spinnengift? Das wird ja immer wieder berichtet von Beißunfällen, auch bei uns in Deutschland. Sind das alles nur Gruselgeschichten?
Also, wir sind ja eine globale Welt, dann fangen wir auch global an. Wir haben mittlerweile fast 45.000 bekannte Spinnenarten weltweit. Und davon sind vielleicht so 50 bis 100 wirklich irgendwie gefährlich oder können gefährlich werden für einen Menschen mit ihrem Gift, wenn sie denn beißen. Jetzt muss man ja auch noch unterscheiden, es gibt Giftspinnen, also zunächst mal haben fast alle Spinnen Gift, von daher sind sie alle giftig, aber wirklich ein Giftspinnen.
Die müssen ja irgendwie ihr Opfer töten, ne?
So, genau, wenigstens sie dann überwältigen oder lähmen, ja. Auf der anderen Seite diese Giftspinnen, die für uns halt eben irgendwie gefährlich sind, da gibt es auch eine ganze Reihe, deren Gift zwar für uns potenziell gefährlich ist, die aber erstmal gar nicht zubeißen, die also sehr, sehr defensiv taktieren und sich verstecken, zum Beispiel die Schwarze Witwe. Ich habe früher Schwarze Witwen gezüchtet, da war ich so 17, 18 Jahre alt und die würden nie und nimmer auf die Idee kommen, uns anzugreifen.
Ja, stimmt es, dass Sie die teilweise so lange geärgert haben, bis sie dann endlich mal zugebissen haben?
Ja, weil die Schwarze Witwe natürlich nicht, um Gottes Willen. Also ein Spinnenforscher sollte schon wissen, welche Spinne ihm jetzt irgendwie gefährlich werden kann oder nicht. Also das ist ein stark wirkendes Nervengift, das sollte man sicherlich nicht an sich ausprobieren. Aber andere Spinnen, das stimmt, mit 14, 15 in der Wiese wollte ich mal wissen, was denn passiert. Und da habe ich natürlich erst ein paar kleinere genommen, weil ich selber Angst hatte. Ich wusste erst auch mal nicht, was da passiert. Auf der anderen Seite, die meisten kam erstmal durch die Haut durch. Also es ging überhaupt nicht. So vorsichtig auf der einen Seite, ich sie auch reizte, weil man hat ja eine Spinne auch schnell zerdrückt. Auf der anderen Seite muss man sie wirklich reizen, dass sie überhaupt was gemacht haben. Und so kamen eigentlich nur so vielleicht so 10, 12 Arten durch meine Haut durch. Und auch da war eigentlich fast nie ein Giftschmerz, sondern hauptsächlich ein Bissschmerz. Also wenn eine, jeder kennt diese Keller- oder Hausspinne, diese großen schwarzen. Wenn die tatsächlich mal beißen, auch da muss man sich sehr geschickt anstellen, dann merkt man den Biss, ja, wie diese kleinen Fangzähne durch die Haut kommen. Da kann man sich auch eine kleine Stecknadel mal reinstecken, da weiß man genauso, wie es ist. Auf der anderen Seite, es gibt keinen Giftschmerz oder eine Giftwirkung.
Der Frankfurter Spinnenforscher Peter Jäger in hr-info das Interview. Sie haben sich spezialisiert auf diesen Raum Südostasien. Warum ist es hier bei uns zu Hause nicht mehr so spannend? Sind alle Spinnenarten schon ausgeforscht?
Also hier in Mitteleuropa ist es tatsächlich so, dass alle Spinnen, die hier indigen bei uns vorkommen, also schon jahrhundertelang bei uns leben, dass die eigentlich ja alle benannt sind und einen Namen haben und dass wir also hier keine Taxonomie mehr machen müssen. Von daher ist natürlich
Taxonomie
ist die Wissenschaft, wo Namen vergeben werden und letztendlich auch die Unterschiede klar gemacht werden, das heißt Bestimmungsschlüssel erstellt werden, sodass also die Nachwelt sozusagen diese Namen auch nutzen kann, zusammen mit den Arten, die dazugehören. Und es ist so, dass die Tropen dann natürlich viel reizvoller für uns sind als Wissenschaftler, um neue Arten zu finden, zu beschreiben.
Dürfen Sie da alleine rumlaufen und einfach einsammeln, was Sie finden, oder müssen Sie begleitet werden von offiziellen Naturschützern?
Also es kommt immer erstmal auf das Land an und dann zudem natürlich auch noch, ob man sich im Nationalpark befindet oder nicht. Ne? Also zum Beispiel jetzt in Myanmar war es so der Nat Ma Thaung National Park. Das ist also der besser bekannt als Mount Victoria. Da kommen Wärter mit und dann geht man mit denen eben umher. Beziehungsweise nachher waren es auch einfach nur so Motorradfahrer, die aber so ein bisschen da aufgepasst haben, wie auch immer. Auf der anderen Seite haben wir dann normalerweise Kooperationen mit den Universitäten. Dort in Myanmar wird sie jetzt erst noch aufgebaut und dann kommen diese Begleiter mit und dann kann man mit denen dort ganz normal
fahren. Und man darf einfach fangen und mitnehmen, was man kriegt.
Ja, wenn man diese Kooperation hat, klar. Ja, ja, das ist dann, also Normalbürger natürlich erstmal nicht, weil man, es geht ja um wissenschaftliche Dinge. Also man muss jetzt fein auseinanderhalten. Es gibt immer wieder Fälle, wo ja, Hobby-Personen, Vogelspinnen fangen, die dann hier verkaufen. Also da sind wir natürlich auf dem falschen Weg.
Da kommt man ja auch gar nicht durch den Zoll, ne?
Ich hoffe, dass
wenn
das
man nicht nachweisen gut kann, ist, ja, dass wenn man das für wissenschaftliche
genau, Zwecke genau. Also wenn man da erwischt wird, kann es sein. Ich weiß auch von Deutschen, die in Amerika, also in den USA beziehungsweise auch in Brasilien im Gefängnis sitzen deswegen.
So hart wird es
ja,
bestraft?
Natürlich, ja, natürlich,
Nehmen Sie die Tiere, die Sie finden, dann lebend mit nach Frankfurt oder sterben die gleich den sanften Alkoholtod?
Ja, also der sanfte Alkoholtod ist tatsächlich das Mittel der Wahl, ganz einfach deswegen, weil wir ja sehr viele Spinnen mitnehmen wollen. Und wenn wir die alle mitnehmen wollen, also lebendig mitnehmen wollen, müssen wir die alle einzeln setzen.
Damit das muss Ihnen
riesen Kasten
doch in der Seele wehtun als Spinnenliebhaber.
Nein, tut's mir nicht.
Wie kommt das?
Oh, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Naja, ich sehe natürlich die Notwendigkeit, dass wir mit den lebenden Spinnen grundsätzlich nicht hantieren können. Wenn wir die bestimmen wollen, das ist ja zunächst unser Zweck, dann müssen wir sie abtöten, weil wir sie unter dem Binokular, unserem Mikroskop anschauen müssen, weil eben die Strukturen, die an diesen sowieso schon kleinen Spinnen dann noch kleiner sind und sonst kommt man da nicht weiter. Also das ist sicherlich eine Sache, wo man sagen muss, also wenn einer Probleme hat, eine Spinne in Alkohol zu töten, kann er kein Spinnenforscher werden. So rum würde ich vielleicht formulieren.
Also ein bisschen hart müssen Sie auch sein. Ja. Ich habe über Sie gelesen, Sie haben einigen Ihrer Spinnen, Ihrer Fundstücke, die Sie von Ihren Forschungsreisen mit zurückgebracht haben, Namen gegeben. Und zwar Prominamen, zum Beispiel Nina Hagen oder Loriot. Wie sieht zum Beispiel Ihre Nina Hagen-Spinne aus?
Och, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Das ist eine Heteropoda Nina Hagen, die kommt von Sumatra, soweit ich mich recht erinnere. Und das
gibt
ist eine
diese schräge
braune
Töne von sich wie Nina Hagen?
Nein, bei der Nina Hagen hat es nicht unbedingt einen ganz direkten Zusammenhang. Es ist so, dass wir ja, wenn wir die Spinnenarten beschreiben, vielfach Kopulationsorgane hernehmen, weil das die Strukturen sind, die alle Arten, alle 45.000 Arten auseinanderhalten können. Und die werden wir zeichnen. Und bei der Zeichnung von Heteropoda Nina Hagen, das waren Männchen, das weiß ich noch, genau wie bei Heteropoda Udo Lindenberg übrigens. Und bei der Heteropoda Nina Hagen war es so, dass das Kopulationsorgan so dermaßen anders und tatsächlich schrill aussah, wenn man das so mal ausdrücken will, dass ich gesagt habe, naja, die muss jetzt
da haben Sie
Hagen
sofort lassen. An Frau Hagen gedacht.
Genau.
Okay. Und Loriot?
Bei Loriot war es so, da sah überhaupt nichts nach Loriot aus bei der Spinne. Das war eine
nicht
ganz kleine
Otacilia
Loriot. Auch erstmal nicht besonders lustig, aber da Loriot ja in seinen Sketchen eigentlich das vollkommen Normale genommen hat und dann irgendwie aufs Korn genommen hat, etwas überspitzt dargestellt und dann wurde es lustig, habe ich mir gedacht, das ist die perfekte Spinne für den Loriot.
Nochmal zurück zu Nina Hagen und den schrillen Tönen, die sie von sich gibt. Spinnen machen ja keine Geräusche.
Oh doch. Es gibt viele Spinnen, die Geräusche machen. Vogelspinnen, also es gibt immer wieder so sogenannte Schrillleisten, Stridulationsorgane nennt man das. Also Leisten, wie auch bei den Heuschrecken oder Grillen, das kennt man ja eher. Und irgendwelche Gegenstrukturen, die dann daran reiben. Wir haben sogar eine Spinne aus Afrika, das hat ein Kollege aus Tervuren aus Belgien beschrieben. Die hatte 7 verschiedene solche Organe an einer Spinne vereint. Also die sind dann für die Nahkommunikation vor allen Dingen bei der Balz zuständig.
Können Sie mal so einen Spinnenlaut nachmachen?
Nee, das kann ich nicht. Das heißt vielleicht doch. Ich wollte gerade noch auf die Vogelspinnen kommen. Die geben so ein Zischen von sich, wenn sie bedroht werden. Das klingt dann so, so ungefähr. Und dadurch wird dem Angreifer zusammen mit den erhobenen Beinen und den gespreizten Giftzähnen dann klar, dass man vielleicht doch was hat, ist die Finger davon lässt.
Meine Katze faucht so ähnlich, habe ich gerade gedacht. Sie hören H-Info, das Interview mit Peter Jäger. Sein Name ist Programm. Er ist einer der bekanntesten deutschen Spinnenforscher und Jäger. Er ist Leiter des Spinnenarchivs im Senckenberg-Museum in Frankfurt und hat schon an die 280 Spinnenarten gefunden und wissenschaftlich dokumentiert. Und das, Herr Jäger, ist ja die eigentliche Arbeit des Spinnenforschers. Also, dass man dann, wenn man wieder im Museum ist, beginnt, die Tiere ganz genau zu untersuchen und auch zu zeichnen.
Ja, genau. Also die Feldarbeit ist natürlich immer wieder das Bonbon, sage ich mal. Aber da bin ich nur 4 Wochen im Jahr, familienfreundlich, muss ich sagen. Und dann geht es eigentlich auch schon ins Labor. Und man stellt sich auch schon im Feld vor, wenn man ein Foto macht und so, oh, was könnte das für Strukturen ergeben? Wo, in welchen Verwandtschaftskreis gehört sie denn? Wie könnte sich diese Verwandtschaftslinie überhaupt verbreitet haben, wie ist die entstanden und so weiter. Also es entstehen schon Fragen im Feld, die man dann natürlich im Labor dann ausgiebig erarbeiten kann.
Und es dauert manchmal Jahre, bis Sie dann endgültig sagen können, ja, das, was ich da gefunden habe, das ist wirklich noch nie da gewesen oder noch nie wissenschaftlich dargestellt worden.
Ja, also bei der Familie, die ich jetzt bearbeite, das sind die Riesenkrabbenspinnen, Sparacidae, in wissenschaftlichen Namen.
Wie riesig
die
sind die?
Da gehört diese 30 cm Beinspannweitenspinne aus Laos. Also das sind schon sehr, sehr große Tiere. Es gibt aber auch welche, die haben nur 4 mm Körperlänge. Also es gibt von bis alles in dieser Familie. Und da ist es so, dass ich mir natürlich in meiner Doktorarbeit ein großes Fundament an Wissen, Literatur, Zeichnung und so weiter angeeignet habe. Und ich nenne das immer so eine Pyramide, die schön mit ihrer Basis aufsteht. Da kann man gut drauf aufbauen und das wird auch Jahrtausende lang nicht umfallen. Auf der anderen Seite, wenn man sich zu einer neuen Spinnengruppe hinwendet, dann muss man erstmal diese Energie alles wieder reinstecken. Und dann dauert es tatsächlich sehr, sehr lange, um die Literatur zu checken, die nicht nur auf Deutsch oder Englisch, sondern auch auf Lateinisch, Französisch oder sonst irgendwas beschrieben ist. Früher gab es keine Zeichnungen. Das heißt, man hat eine lateinische Beschreibung vor sich und wenn man dann das Typusexemplar nicht hat, dann wird es sehr, sehr schwierig. Das heißt, man muss sich auch das Typusexemplar aus dem Museum in Genua, London, Paris oder New York schicken lassen, um zu sehen, was ist es überhaupt für eine Art, was hat es für Merkmale. Und dann kann ich erst vergleichen mit den Sachen, die ich vor mir habe. Also es ist schon ein sehr langwieriger Prozess.
Sie sind ja ein sehr temperamentvoller, sehr quirliger Mensch. Und dann stelle ich mir im Gegensatz dazu diese Arbeit im Archiv vor. Wie passt das zusammen? Also in der Einsamkeit Ihres Spinnenarchivs, beugen Sie sich über die Spinnen. Das ist doch auch sehr meditativ.
Ja, ja, ja. Es hat
Kriegen
was.
Sie das
es,
hin?
Ja, das kriege ich auch. Absolut, sonst hätte ich ja bisher noch nicht so viele Arten beschrieben. Auf der anderen Seite, es gibt verschiedene Levels. Es gibt diesen Zeichenlevel zum Beispiel, bei dem Zeichenlevel kann man sich gedanklich voll austoben. Man kann Sachen zusammenspinnen, die mit dieser Strukturgrad zusammenhängen. Oder wir haben jetzt in Thailand zum Beispiel diese Riesenkrabbenspinnen, die in Höhlen vorkommen. Das ist die Gattung Sinopoda. Und da habe ich in Laos 9 Arten mal beschrieben und davon hatten diese Arten 8 Augen, 6 Augen, 4, 2 und 0 Augen. Also da fängt man natürlich an zu spinnen, wie ist das denn passiert? Jetzt haben wir eine Doktorandin sozusagen darauf angesetzt, die will sich der Frage widmen, wie lange dauert es denn, bis die Augen verschwinden, wenn man so in eine Höhle irgendwann mal reingeraten ist und eben auch nicht mal rauskommt. Also irgendwann sind diese Anpassungen an das Höhlenleben wahrscheinlich so stark, dass man eben an der Oberfläche in der Sonne überhaupt nicht mehr aushalten könnte und nicht mehr leben könnte. Das heißt also, wie lange dauert das? Und Sie sehen schon, also dann sitzt man zwar da und zeichnet ruhig, ist äußerlich vielleicht ruhig, aber innen brodelt es dann doch.
Und Sie haben gerade selber gesagt, man fängt an zu spinnen. Träumen Sie auch manchmal nachts von Spinnen?
Ah, nee, das passiert eigentlich weniger, glaube ich.
Das wären auch für mich keine schönen Träume, ehrlich gesagt.
Naja, für mich schon.
Jetzt machen Sie das alles ja nicht nur, weil Sie Spinnen persönlich faszinierend finden, sondern Ihre Forschung soll ja die Wissenschaft weiterbringen. Welche Rolle spielen denn Spinnen in der Natur und in der Evolution?
Ja, also man kann es immer sagen, also die Spinnen sind wahrscheinlich der größte Räuber, Block, sage ich mal, der uns so von den Insekten frei hält. Es sind natürlich auch noch andere Insekten, es sind auch noch andere Insektenfresser wie Fledermäuse.
Sie müssen
und so weiter.
Ja, jetzt eine Lanze brechen für die Spinnen. Ne?
Ja,
sind sehr nützlich
auf
für
der
uns
anderen
Menschen.
Seite, auf der anderen Seite ist es nun mal so. Und wenn man sich vorstellt, dass die Spinnen von heute auf morgen nicht mehr da wären, wären wahrscheinlich die Luft, die umgebende Luft so voller Insekten, dass wir nicht mehr atmen können. Das heißt, man müsste mit Insektenschutzmasken herumlaufen. Ich weiß nicht, ob Sie das toll finden.
Nein, dann finde ich Spinnen besser.
Sehen Sie also, da haben wir Sie eine schon mal überzeugt. Ja, das ist also das eine. Und jetzt muss man sich überlegen, was hat nun die Taxonomie mit der Ökologie zu tun? Also der Erforschung von diesen ganzen ökologischen Zusammenhängen, wie unsere die Ökosysteme funktionieren und so weiter. Und das, was bei uns normal ist, das heißt, dass wir in ökologischen Fachgutachten sagen, die und die Art kommt hier vor und die Arten sind gefährdet und deswegen darf die Straße hier nicht gebaut werden, sondern muss daher. Das ist natürlich ein Luxusproblem, was man in Laos vielleicht erstmal nicht machen würde. Aber die haben andere Probleme, zum Beispiel, wie kann ich den Ertrag von einem Reisfeld steigern? Und das, was Chinesen zum Beispiel schon lange Zeit auch kulturhistorisch machen, nämlich so Reisighaufen an den Feldrändern lagern, um den Spinnen, die immer wieder jedes Frühjahr in diese Felder einwandern, einen Rückzugsort zu bieten für den Winter. Das machen andere Länder oder können andere Länder auch machen, wie Ungarn zum Beispiel. Auch hier wird das mittlerweile mehr und mehr propagiert. Auf der anderen Seite ist es dann schon wichtig, die Spinnen auseinanderzuhalten. Welche Spinne ist denn jetzt der Hauptpredator, also Räuber in diesem Feld? Wen müssen wir denn besonders berücksichtigen? Wann lebt er denn? Wann kommt er raus und so weiter? All diese Sachen sind aber verknüpft mit einem Namen. Und diesen Namen vergeben wir. Und wenn wir diese Namen und diese Vielfalt erstmal erschlossen haben, dann kann auch ein Reisbauer bzw. ein Ökologe in Laos irgendwann mal damit arbeiten.
Von Fledermäusen weiß ich, dass die pro Nacht mehrere tausend Mücken vertilgen können. Wie viel kann denn so eine Spinne vertilgen? Ist das wirklich so viel?
Naja, in einer Nacht sicherlich nicht so viel, weil sie ja, auch wenn sie, selbst wenn sie ein bisschen umher wandern und so, wird das schon ein bisschen sein, aber so viel wird es nicht sein. Es ist ja auch ein viel kleinerer Organismus, der mit viel weniger Energie auskommt. Das muss man schon sagen, aber es sind natürlich auch viel mehr Spinnen als Fledermäuse auf der Welt. Schon wieder eine Lanze für die Spinnen. Sie sehen es.
Also ich sollte die Spinne, die sich bei mir zu Hause im Wohnzimmer gemütlich gemacht hat, in der Ecke am Leben lassen.
Ja, Sie können sich im Wohnzimmer immer dafür entscheiden, was Sie wollen, Mückenstiche oder Spinnen. Also das ist Ihre Sache. Ich liebe auch eher, muss ich sagen, das Spinnennetz vor das lebende Moskitonetz sozusagen vor dem Fensterspalt als eine Spinne drin. Die helfen mir auch sicherlich, aber sind nicht so effektiv wie die draußen.
Der Frankfurter Spinnenforscher Peter Jäger in HR Info, das Interview. Sie arbeiten im Senckenberg-Museum, leiten dort das Spinnenarchiv und Sie halten ab Herbst auch regelmäßig eine Spinnensprechstunde ab?
Regelmäßig, das wissen wir noch nicht. Wir haben sie erstmal ins Leben gerufen.
Aber da kann man dann mit speziellen Fragen kommen und auch mit seinen Haustierchen, wie zum Beispiel einer Vogelspinne.
Genau.
Was wollen die Leute dann von Ihnen wissen?
Also mit einer Vogelspinne, weiß ich gar nicht, ob da Leute mit einer Vogelspinne ankommen. Die Idee war, dass ich natürlich über die Presse bzw. auch über E-Mail-Kontakte, es werden mir viele Fotos zugesandt bzw. ich bekomme Tiere vom Zoll oder vom Flughafen zugeschickt. Und da hat man natürlich nie so einen direkten Kontakt. Manchmal kommt auch ein Telefonat dran. Auf der anderen Seite fand ich es eigentlich mal reizvoll, die Idee, dass ein Wissenschaftler im Museum sitzt, dass man dorthin kommen kann, sich informieren kann. Nach den Ferien meinetwegen mitgebrachte Urlaubsfotos von Spinnen natürlich dann.
Wer macht denn sowas?
Oh, sehr, sehr viele Leute. Vielleicht manche auch aus Angst, wer weiß. Es gibt aber auch immer wieder Personen, die hier in Deutschland eine Spinne sehen und sagen, die habe ich noch nie gesehen. Ist die gefährlich? Oder meine Tochter, das war jetzt neulich ein Fall, war in Brasilien. Sie hat zweimal in der Wäschekammer jetzt bei uns unten beim Trocknen und so eine Spinne gesehen, die sie in Drohstellung aufgestellt hat. Da, und sie haben sie auch von der Größe her beschrieben, da musste man dann schon mal ein bisschen näher drauf eingehen und so weiter. Und so eine Sache im Museum anzubieten, zusammen mit natürlich noch anderen Sachen. Ich habe da noch eine Vogelspinne dabei, beziehungsweise ein Mikroskop, da können die Leute mal reinschauen und so weiter. Einfach mal schauen, wie so ein Forscher arbeitet. Ich denke, das ist ganz reizvoll.
Wie sieht es bei Ihnen privat zu Hause aus? Haben Sie da auch
ganz unspektakulär, ja. Zwei Hunde, zwei Katzen, zwei Mäuse.
Die also Spinnen sind schon lange in Senckenberg. Kein Vogelspinnenterrarium oder so. Nein. Das überrascht mich ehrlich gesagt jetzt doch ein wenig.
Ja, ich war früher natürlich anders. Auf der anderen Seite, als die Kinder kamen, haben wir uns die Vogelspinnen dann doch in Senckenberg gestellt. Und das war dann, ja, ist einfach so geblieben.
Sie planen jetzt sicher schon die nächste Forschungsreise. Wo soll es demnächst hingehen, um neue Spinnen zu jagen?
Ja, ich habe vor 3 Jahren zusammen mit einem Kollegen aus Tokio und einem Kollegen aus Peking die Asiatische Gesellschaft für Arachnologie gegründet.
Arachnologie ist die Spinnenforschung.
Spinnenforschung, Spinnenkunde, genau. Und der 3. Kongress dieser Asiatischen Gesellschaft wird jetzt in Indien stattfinden, in Amravati, in Maharashtra. Und das werde ich natürlich zum Anlass nehmen, dort einmal zu schauen. Und meine Assistentin, das ist auch so eine Weltenbummlerin, muss ich sagen, die war in Shillong, das ist im Meghalaya. Das liegt etwas unterhalb vom Himalaya, heißt übersetzt das Zuhause der Wolken im Gegensatz zum Himalaya, das Zuhause des Schnee. Da werde ich versuchen, auch wieder natürlich vor allen Dingen meine Spinnengruppe zu finden und so
das
weiter.
Das Zuhause der Spinnen zu finden. Dann
das Zuhause dort. Der Spinnen, vielleicht nennen wir das Gebirge dann noch um, genau.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Danke, Peter Jäger, Spinnenforscher des Frankfurter Senckenberg Museums. Und ich finde, Sie haben uns ganz liebevoll diese achtbeinigen Tierchen nahegebracht. Mehr Informationen zu seiner Arbeit und den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer online auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.